Heute Abend Wiedergeburt. Das ist, was ich euch empfehlen möchte. Wiedergeburt, was das ist. Die meisten Menschen fragen, ja, Reinkarnation, muss man da, glaubt ihr an Reinkarnation? Ich werde nachher etwas über Reinkarnation sagen auch. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass wir ein paar aufklärende Worte über Reinkarnation auch hier hören. Jede Geburt ist ein Wunder. Wenn ich so ein Baby in die Hände halte und sehe, und da ist jede Geburt ein Wunder. Und mit jeder Geburt fängt ein ganzes Programm, ein ganzer Prozess an, fängt eine ganze Geschichte, eine Lebensgeschichte an mit jeder Geburt. Wir sind, die Bibel sagt, geboren, wir waren einst tot und wir sind lebendig geworden. Ich möchte auch diese Geschichte als Aufhänger nehmen von dem verlorenen Sohn. Von dem heißt es, der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Evangelium. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Wiedergeburt. Der war weg. Der war ausgerissen und der war weg von zu Hause und ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeburt ist eine Umwandlung der Person. So aus dem Wolf wird ein Schaf. Das ist Wiedergeburt. Aus dem Wolf wird ein Schaf. Das ist es, also mehr als nur Reformation. Da wird aus einem Sünder ein Heiliger. Das ist Wiedergeburt. Aus einer Raupe. Und ich werde dieses Bild von der Raupe und Schmetterling mehr und mehr verwenden und auch hier begleiten oder auch nehmen. Das ist so aus der Raupe. Ihr wisst ja, diese gefräßige Raupe, die nicht genug bekommt, die krabbelt und so weiter. Aus dem wird ein Schmetterling. Wiedergeburt geschieht nicht aus unserer Kraft. Also ich bringe es nicht fertig, ich kann mich noch so viel anstrengen, ich kann mich an meine Schnürsenkel mich nicht hochheben, ich kann mich nicht erlösen, ich kann auch nicht mich neu machen. Ich kann also wenn ich mich reformieren wollte, mich verändern wollte, ich kann das nicht. Es muss der Heilige Geist wirken. Deshalb Johannes 3 ist so ein Schlüsselabschnitt, Kapitel in der Bibel. Der Nikodemus kommt zu Jesus in der Nacht und sagt, was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Und weißt du, was Jesus sagt? Es sei denn, werde jemand geboren aus Wasser und Geist. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wiedergeburt geschieht also nicht durch unsere Anstrengung. Kein vergängliches Wesen kann Unvergänglichkeit sich aneignen. Es ist nur ein Geschenk Gottes. Gott muss uns beschenken. Es muss also durch ein Gesetz von oben in uns gewirkt werden, diese Unvergänglichkeit. Das Natürliche kann nicht von selbst übernatürlich werden. Und das Sichtbare kann nicht von selbst unsichtbar werden. Also wir brauchen eine gewaltige Kraft, dass aus dem Sichtbaren das unsichtbare Leben zustande kommt. Wiedergeboren können wir nur werden durch Wasser und Geist. Was das alles ist, wir werden sehen. Weil wir ja sowieso diesen toten Monat November haben, deshalb habe ich gedacht, ich fange mit Wiedergeburt an. Das ist was gegen den Tod. Das ist das beste Mittel, um den Tod zunichte zu machen und den Tod zu blamieren. Tod ist, oder Wiedergeburt, ist ein Stück Auferstehung. Ein Stück Auferstehung. Tod ist ein Stück Auferstehung. Wir sind erweckt zum neuen Leben. Wir sind anders. Jeder Wiedergeborene ist ein ganz anderer Mensch. Der hat ein neues Leben in sich. Der denkt anders, hat eine neue Identität. Wiedergeburt ist die Voraussetzung, um Gott überhaupt dienen zu können. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Anders kann er vom Reich Gottes nicht wahrnehmen. Vernimmt überhaupt nichts vom Reich Gottes. Versteht nichts vom Reich Gottes. Also es ist die Voraussetzung für die Gotteskindschaft, für Dienst, für Nachfolge, für alles andere. Es ist die Fortsetzung die Werke des Heiligen Geistes und des Werkes Jesu. Also das ist Wiedergeburt, dass Gott an uns arbeitet. Jetzt zur Reinkarnation. Für mich ist Reinkarnation keine Wiedergeburt. Was fälschlicherweise fernöstliche Menschen oder aus den fernöstlichen Religionen zu uns rüberkommt. Reinkarnation ist keine Wiedergeburt, sondern eine Lüge des Teufels. Das ist für mich also Reinkarnation. Viele Menschen glauben, dass sie wiedergeboren werden. Nächstes Mal kommen sie vielleicht als Frau zur Welt oder als Mann zur Welt oder als Schmetterling zur Welt oder als Baum zur Welt oder und so weiter. Und es ist in Kalkutta was passiert. Vielleicht kann sich Lothar noch erinnern. Wir kommen aus der Dying Klinik raus, von der Mutter-Theresa-Klinik, und da sind so ein paar Bettler, arme, ich würde sagen, Hunde, würde ich fast sagen. Also saßen draußen und wir wollten ihnen was geben, was helfen. Dann sagte er, nein. Und dann hat einer in Englisch gesagt, du verdirbst unser Karma. Denn nachher musst du wieder zurück und musst das alles abarbeiten. Du verdirbst unser Karma. Das war so. Ich wollte diesem armen Kerl was geben, was helfen. Nein. Er wollte keine Gabe annehmen. Und das ist das Problem für Indien. Reinkarnation ist ein Fluch für ganz Indien. Und ist ein Dämon, was die Menschen so an das frühere Leben bindet und das frühere Leben und so weiter, das Abarbeiten ist eine Leistungsreligion ein Stück weit, so Leistungsreligion. Diese Art ist nicht in der Bibel zu finden, diese Reinkarnation, das lehrt die Bibel nicht, das ist eine Erfindung des Teufels. Die Lehre der Reinkarnation besagt, dass es der Rhythmus der Natur ist und immer wieder dieser ewige Kreislauf, immer wieder neues Sterben und neuer Anfang und Sterben und neuer Anfang und so weiter, das ist nicht Gott. Das lehrt uns nicht die Heilige Schrift. Der Mensch kann sich nicht wie eine Spirale sich dann hocharbeiten ins Nirvana irgendwo. Das ist eine Form des Fortschrittsglaubens. Reinkarnation hat nichts mit der Bibel zu tun. Wenn du an Reinkarnation glaubst, dann verlierst du die Gnade, verlierst du Gott aus dem Blickfeld, dieses ganze Jenseitswissen, ich muss was tun, ich muss mich anstrengen. Ich werde nie vergessen, ich weiß das nicht ganz genau, wo das war, ich denke in Bombay war das, da kommt eine Frau rein, direkt so beim Vorbeigehen auf der Straße und würden sie für mich auch beten. Und dann bete ich für diese Frau und ich wusste nicht, was sie jetzt anstellen will. Ich merkte, sie kommt direkt aus dem Tempel. Und der Heilige Geist sagte mir, mach sie frei von dem Geist der Reinkarnation. Und ich sage nur, sei frei vom Geist der Reinkarnation. Und ein Schreier. Und die Frau war frei, die Frau war erlöst vom Geist der Reinkarnation. Viele Menschen können nicht zum Glauben kommen, weil sie unter einem Fluch sind. Diese Ahnen von früher und was weiß ich, was sie früher mal waren, dieses frühere Leben. Manche sagen, ich war früher eine Nonne oder ich bin früher eine Hexe gewesen, bin verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen. Oder der andere, was er noch alles früher im früheren Leben war, ein Ritter gewesen. Und alles Quatsch. Wir sind Individuen, wir sind einmalig, wir sind was Besonderes und deshalb, ich komme nicht wieder auf diese Erde und werde noch irgendein armer Hund wieder, vielleicht weil ich nicht brav war und so weiter und mein Karma jemand verdorben hat, mir geholfen hat, mir beigestanden hat, so und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, vergiss das alles. Reinkarnation ist eine dämonische Lehre, passt dem Teufel sehr gut. So denkt man, könnte nochmals von vorne anfangen. So wie die Geburt. Ich komme nachher nochmals auf Reinkarnation zu sprechen. So wie die Geburt etwas Einmaliges ist, so ist auch die Wiedergeburt ein einmaliger Akt. Aber ein langer Prozess. Wie lange braucht man, bis von Empfängnis bis zur Geburt? Vergehen normalerweise ein Monat. Bei Elefanten dauern es bald 2 Jahre. 9 Monate. Bei einem Elefant fast 2 Jahre, je nachdem, was du wirst. Also die Geburt, ob es in Tierwelt ist oder wo es auch immer ist, es dauert eine bestimmte Zeit von der Stunde des Empfängnisses bis zu der Stunde der Geburt. Und Geschwister, das Gleiche ist auch bei der Wiedergeburt. Und wir täuschen uns manchmal. Wir denken, Hand hoch und du bist wiedergeboren. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Und da erleben wir eine ganz böse Überraschung. Erst durch die Wiedergeburt erlangen wir Gottähnlichkeit. Ich will es nur sagen, wir machen uns manchmal vor, Jesus sagt zu Petrus, wenn du dich dermal einst bekehrst, der war getauft von Johannes, der war bei Jesus in der Nachfolge schon 3 Jahre lang, wenn du dich dermal einst bekehrst, stärke deine Brüder, dann kannst du erst richtig dienen, wenn du dich mal einst bekehrst. Wann hat Petrus seine Wiedergeburt erlebt? Oder wie hat er seine Wiedergeburt erlebt? Wann hat er seine Wiedergeburt erlebt? Wann ist der Petrus geworden? Das, was er werden sollte. Du bist Petrus. Das war eine Botschaft, das war Prophezeiung. Aber es war ein Prozess. Zwischen der Prophezeiung und dem Ergebnis ist ein Prozess. Und Wiedergeburt ist ein Prozess. 9 Monate im Embryo. 9 Monate abgeschlossen. 9 Monate irgendwo auf Abseits. 9 Monate. Und dann lernst du aus Gott heraus zu leben. Wiedergeboren aus Wasser und Geist. Der Wiedergeborene, damit wir wissen, was der Wiedergeborene wirklich ist, es ist ein Mensch, der eine andere Kraftquelle hat. Der lebt aus dem Geist. Der lebt nicht mehr aus dem Fleisch, aus der sichtbaren, sondern aus der unsichtbaren Welt. Der lebt von einer anderen Motivation. Der wird ganz anders motiviert. Der lebt aus der Gnade. Er lebt aus der Liebe Gottes. Das ist der wiedergeborene Mensch. Der lebt nicht mehr, was die Leute denken und die Leute sagen über ihn. Der lebt aus der Vergebung des Herrn. Nicht, ob die Menschen ihm vergeben, Gott hat ihm vergeben. Der verlorene Sohn kam nach Hause. Vater, ich habe gesündigt. Und der Vater hat schon den erdrückt. Die Liebe des Vaters hat erdrückt und seitdem hat er nichts mehr reden müssen. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Der Wiedergeborene, der lebt in Gemeinschaft mit dem Vater. Der steht da und der Vater macht alles für ihn. Der Vater bereitet alles für ihn. Der Vater macht eine Fete, ein Fest für ihn. Einen großen Empfang, Staatsempfang fast. Das macht der Vater, als der verlorene Sohn nach Hause kommt. Das ist Wiedergeburt. Das ist Wiedergeburt. Der Wiedergeborene bekommt einen neuen Namen. Geschwister, und das ist so wie ein Baby. Und das ist immer ein schönes Erlebnis. Schade, dass wir schon älter geworden sind. Ich würde jede Woche ein Baby zur Welt bringen. Jedes Mal deinen Namen eintragen und dann gucken, wie es heißen soll. Und dann im Buch nachgucken, was für Namen geben wir heute unserem Kind und so. Ist doch was Schönes. Und genauso bei der Wiedergeburt bekommen wir, und das ist wichtig, wann bin ich wiedergeboren? Wenn ich meinen Namen bekomme. Deshalb sagt Jesus, freut euch nicht. Die können die Teufel untertan sein und du bist noch nicht wiedergeboren. Du kannst Kranke heilen und du bist nicht wiedergeboren. Die Jünger kamen zu dem Herrn Jesus und sagten, Herr, Teufel sind uns sogar untertan. Kranke werden bei uns geheilt sogar. Das ist kein Zeichen von Wiedergeburt, wenn Kranke geheilt werden, Teufel ausfahren etc. Zeichen der Wiedergeburt ist, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Mit der Wiedergeburt bekommst du einen neuen Namen. Und immer wenn Gott Menschen begegnete, ich denke, Jakob, als Gott ihm begegnete, und du sollst nicht mehr Jakob heißen, der Betrüger, sondern Israel. Gott kämpft für dich. Israel. Das war seine Wiedergeburt. Seine Wiedergeburt hat er erlebt nach 21 Jahren. Also so lange kann es sein, dass du schwanger, im Embryo bist, in anderen Umständen bist, oder in einer Welt lebst, die bis zu diesem Durchbruch, bis du dadurch hinkommst. So, oder aus Abraham wurde Abraham. Gott hat seinen Namen verändert, seinen Namen reingebracht. Also er bekam einen neuen Namen. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Erst nachdem er gesehen hat, Gott erlebt Gott über alles. Und du sollst jetzt Abraham heißen. Und liebe Frau, du sollst jetzt Sarai heißen. Sarah, also Gott hat ihn gebracht. Oder aus Saulus ist Paulus geworden. Das ist dieses Wunder, dass du einen Namen von Gott bekommst. Freut euch also, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist das Größte. Das ist dann das Zeichen der Wiedergeburt. Der Wiedergeborene hat eine total neue Identität. Er hat der Wiedergeborene. Er wird Sohn oder Tochter Gottes. Er wird Teil des Volkes Gottes. Teil des Reiches Gottes. Teil des Himmelreichs. Teilhaftig der göttlichen Natur. Das alles passiert, wenn er wiedergeboren wird. Und mein Name wird im Buch des Lebens eingetragen. Und dann werden Bücher verlesen. Und wessen Name nicht gefunden ward, im Buch des Lebens. Also Gott führt sehr genau, exakt Buch. Sind wir schon im Himmel registriert? Das ist ganz wichtig zum Standesamt, dass wir im Himmel registriert sind. Und dass wir im Himmel registriert sind, erfahren wir, dass der Geist Gottes meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich Kind Gottes bin. Das muss mir niemand sagen. Da muss nicht der Pastor sagen, und jetzt, liebe Gotteskinder, jetzt habt ihr mir nachgesprochen, guck mal, wie wunderbar, das könnt ihr Vater sagen, und jetzt seid ihr Kinder Gottes. Das ist menschlich. Du brauchst das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich bin Kind Gottes. Aha. Dieses Erlebnis, dieses Bewusstsein, ich bin Kind Gottes, so wie ich bin gesegnet und so weiter. Wiedergeburt hat etwas mit der Auferstehung zu tun. Ist alles anders. Und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Wasser und Geist. Jede Geburt ist Ortsveränderung. Ja, man kommt zur Welt. Er ist zur Welt gekommen. Und der Wiedergeborene, der kommt in das Reich Gottes, er kommt in den Himmel. Und du musst nicht warten, bis du dann entrückt wirst. Du bist bereits im Himmel. Dein Wandel ist im Himmel. Du bist versetzt an himmlische Örter. Mit der Wiedergeburt gelangen wir in das Reich Gottes. Anders kommen wir gar nicht rein. Es sei denn, jemand wird wiedergeboren. Die Geburt beginnt mit der Zeugung. Lass uns ganz mal biologisch mal durchdenken. Jetzt werden wir Biologieunterricht hier haben. Es beginnt die Entwicklung im Mutterleib, die Zubereitung, das Embryo-Dasein. Die Mutter schnürt ein, die Mutter leidet darunter. Und das gilt auch jede Wiedergeburt. Die Wiedergeburt findet in der Gemeinde statt. Die Wiedergeburt findet im Umgang mit den Gläubigen statt. Voll Gottes, da findet die Wiedergeburt statt. Und dann kommt die Geburt und du denkst, jetzt bist du fertig. Halleluja, Lob und Dank jetzt. Ich heiße Johannes. Und dann kommt die Erziehung, dann kommt die Schule, dann kommt der Kindergarten, kommt noch so vieles. Nur Wiedergeborene leben richtig. Sie leben das richtige Leben. Und Wiedergeburt ist die zweite Chance. Das ist die zweite Chance, das ist Wiedergeburt. Der verlorene Sohn kam nach Hause, zweite Chance. Wiedergeburt ist das Geheimnis des ewigen Lebens. Wir lassen das Alte zurück. Jesus sagt einmal, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Jünger haben alles verlassen und sie haben sich was ganz Neuem, Fremden, Unbekannten sich hingegeben. Die Wiedergeburt hat Konsequenzen und Folgen. Ein paar Gedanken darüber, nur ganz paar, also nicht viele, ich kann mir nicht leisten, viele Gedanken darüber zu machen jetzt. Nur Wiedergeborene verstehen Gott, den Vater, verstehen die Liebe, den Frieden, was das überhaupt ist. Die anderen reden nur davon, aber der Wiedergeborene versteht und kann das ausleben. Der Wiedergeborene vernimmt Gott, ist Gott ganz nahe, wird von Gott geliebt. Und die Botschaft, die ich hier weitergeben möchte, ist die Botschaft, die Jesus dem Nikodemus, dem Schriftgelehrten Johannes 3, Vers 1 bis 6 gibt. Nikodemus ist ein Lehrer, ein Rabbi in Israel, gottesfürchtig, kommt sogar zu Jesus. Und das heißt, es sei denn, sagt Jesus, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Also sind wir schon vom Geist geboren? Wiedergeburt ist ein Werk des lebendigen Gottes, wie alles andere auch. Und da zählt nur, was Gott getan hat, was durch Gott in unser Leben hineingekommen ist. Gott kann manchmal und oft nicht viel für uns tun, weil wir so viel denken, wir müssen für Gott was tun. Martha, denk an diese Geschichte. Martha, ich muss das machen, ich muss das machen. Ich muss mehr beten, ich muss mehr Bibel lesen. Ich brauche eine Konkordanz und sonst was. Du brauchst das alles, es ist alles schön und gut. Aber diese Dinge machen uns nicht bringen uns nicht zur Wiedergeburt. Gott kann uns oft nicht segnen, weil wir zu viel für Gott beschäftigt sind. Oder er kann uns auch nicht dienen, weil wir zu viel für Gott beschäftigt sind. Wir müssen mal weg. So wie dieser verlorene Sohn, weg vom Vater. Und mal wieder ganz neu Zugang zum Vater finden. Wir müssen weg von der Religion. Und es beginnt mit dem Ruf Jesus. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, es sei denn, dass der Sohn ihn ziehe. Zuerst musst du rausgerufen werden, zuerst musst du dieses Bedürfnis bekommen, ich muss heim, hier bin ich am falschen Platz. Das ist nicht mein Leben. Wir sehen auch diese Bilder, zuerst mal Auszug aus Ägypten, dann die Wüste und dann, das ist Embryo, Wüste ist das Embryo-Dasein, da wird man zum Volk Gottes. Israel ist in der Wüste Volk Gottes geworden, es hat 40 Jahre gebraucht, bis sie das ägyptische Denken abgelegt haben, bis sie umgedacht haben. Paulus war 3 Jahre lang in der Wüste Arabiens. Wiedergeburt hat nichts mit Gefühlen zu tun. Kalt, heiß, warm und so weiter. Vergiss das alles. Hat nichts mit irgendwelchen Stimmungen zu tun. Wiedergeburt ist ein geistliches Leben, geistlicher Wandel. Das ist Wiedergeburt. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Es ist derselbe Mensch. Es ist derselbe Mensch. Zuerst einmal war er verloren und jetzt wiedergeboren. Wiedergeburt ist das Werk des Heiligen Geistes, hat nichts mit dem religiösen Leben zu tun. Nikodemus, es sei denn, und Nikodemus war ein religiöser Führer, es sei denn. Und wir vor Pfingsten, also wir kennen die Jünger vor Pfingsten und wir kennen die Jünger nach Pfingsten, vielleicht war Pfingsten gerade die Wiedergeburt, die Stunde ihrer Wiedergeburt. Petrus zerbrochen, aus Angst vor den Juden die Tür zugemacht, sie versteckt, sie haben Jesus verlassen, sie haben versagt, sie wollten das Richtige tun und haben falsch gehandelt. Petrus, sogar, ich bin bereit zu sterben, aber guck diesen Feigling an. Und erst wo der Geist Gottes auf ihn kam, war er ein anderer Mann. Erst Jesus und der Heilige Geist bringen uns zur Wiedergeburt. Ich kann mich selbst nicht zur Wiedergeburt bringen. Das will ich hier ganz klar sagen. Der Heilige Geist bringt mich zu dem Urzustand zurück, zum Original. Und deshalb, Wiedergeburt ist so ein wichtiges Erlebnis, dass du das hast. Dann brauchst du nichts mehr von deiner inneren Heilung. Dann bist du gesund für den Rest deines Lebens. Denn nämlich, der Heilige Geist nimmt uns bis zu dem Ursprung zurück, bevor die Welt geschaffen wurde, bevor irgendjemand was Böses mir antun konnte, bevor mich jemand verletzen konnte, bevor mich jemand ablehnen konnte, bevor ich in die Sünde fallen konnte, bevor Adam und Eva gegeben hat. Ich werde zurückgebracht. Und das ist Wiedergeburt. Ich bekomme diesen Originalzustand, den ich einmal vor Gott hatte, noch bevor irgendetwas passiert im Universum. Sogar bevor Luzifer gefallen ist. Denn ich war schon eine Idee Gottes, noch vor dem Fall von Luzifer. Noch bevor er sich gegen Gott aufgelehnt. Also ich werde zurückversetzt. Und das ist, was der Heilige Geist macht. Dieser mein Sohn war tot. Und deshalb, dann kannst du unscharniert und ungehindert leben und können sagen, vergessen, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Wiedergeburt ist eine neue Schöpfung. Es ist ein Geschenk Gottes. Ein Schöpfungswerk. Also das Werk der Wiederherstellung ist Wiedergeburt. So wie es am Anfang war, steht es einmal in der Bibel. Wie es am Anfang war. An welchem Anfang war es? Noch bevor Gott Himmel und Erde schuf. Das war der Anfang für dich und mich. Das andere ist nur Schöpfungswerk. Gott wollte nur den Menschen eine gute Umgebung haben. Wiedergeburt ist also die Wiederherstellung von all den Dingen. Die Wiederherstellung meiner Persönlichkeit nach dem Urplan Gottes. Nach dem Urplan Gottes, die Wiederherstellung. Ich bin das Ebenbild Gottes. Das ist Wiedergeburt. Ich werde wiederhergestellt zu dem, was der Vater von mir wollte. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Nikodemus war sehr religiös, aber er war nicht wiedergeboren. Religiöse Menschen, meistens die religiösen Menschen, sind nicht wiedergeboren. Wiedergeburt ist kein Sakrament, kein Ritual. Wiedergeburt ist auch keine Wiederverkörperung von irgendetwas, dass der Mensch, der lebt ja nur einmal hier auf dieser Erde und so weiter, das ist wahr, aber es fängt irgendwo an, Gott hat mich gewollt und hat Tausende gewollt, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ist der Lauf der Dinge. Aber wir werden vor dem Gericht von Gott abgefangen. Reinkarnation ist eine Religion der Selbsterlösung. Man arbeitet sich selber hoch. Ich will nur sagen, was Wiedergeburt nicht ist, was immer fälschlicherweise verstanden wird. Wiedergeburt ist nicht Bekehrung. Weißt du, ich wende mich Gott zu, aber ich bin noch nicht wiedergeboren. Ich akzeptiere Gott, ich bete zu Gott. Ich lasse mich taufen, ich bin aber noch lange nicht wiedergeboren. Wiedergeburt ist die Antwort Gottes auf eine echte Bekehrung. Die Wiedergeburt ist eine Antwort Gottes auf die Hingabe meines Lebens. Ich komme und sage, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt und ich bin noch nicht mal fertig. Dann sagt er, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wiedergeburt ist auch nicht zu versuchen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist genau der gleiche Quatsch für die Inkarnation. Oder Jesus kopieren. Wenn du wiedergeboren bist, dann kopierst du nicht Jesus, dann bist du Jesus. Dann lebst du das Leben Jesu. Ich muss nicht kopieren. Deshalb ist es so wichtig. Weißt du, die meisten Leute sagen, lass uns Jesus kopieren. Es ist nicht der Sinn der Sache. Religiöse Menschen kopieren Jesus. Aber wir sollen Jesus leben. Jesus in uns haben. Das ist Wiedergeburt. Und nicht irgendwie einem Frommen nachzulaufen oder was Frommes zu produzieren. Du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Also Wasser und Geist. Nicht aus guten Werken, nicht aus frommer Erziehung, nicht aus Spenden und Opfergaben oder Leistungen, sondern aus der Gnade Gottes. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wiedergeburt ist ein Werk des Heiligen Geistes und ein Werk Jesu. Deshalb diese zwei Elemente, Wasser und Geist. Wir haben ja von der Maria schon, oder hier, der Heilige Geist überschattete. Als der Heilige Geist auf uns kam, Maria wurde überschattet vom Heiligen Geist und wurde schwanger. Das war alles. Und wurde Jesus, da kam Jesus zustande durch den Schatten des Heiligen Geistes. Wiedergeburt ist Jungfrauengeburt. Du wirst wieder jungfräulich. Etwas, was unmöglich ist. Wie mag es zugehen, hat Nikodemus gesagt. Muss ich wieder zurück in Mutterleib? Also er hat schon richtig gedacht. Ich muss nach von vorne anfangen. Aber Jesus sagt, nein, ist ganz was anderes. Du verstehst es nicht. Wiedergeburt ist, dass du wieder das Leben bekommst, wie Jungfrau Maria. Ich lasse jetzt mal dieses Bild Jungfrau Maria. Unverdorben, unverfälscht, unbelastet. Ein Wunder. Staunst nur. Wie mag solches zugehen? Verstehst nicht. Du verstehst auch nicht, wie mag solches zugehen, dass ich jetzt ein neuer Mensch werde? Ich verstehe es auch nicht. Ich versuche zu erklären. Wenn der Heilige Geist mir nicht hilft, verstehst du es nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber deshalb muss uns der Heilige Geist helfen, dass wir die Wiedergeburt so richtig erfassen, so richtig begreifen, was es wirklich ist. Wiedergeburt ist ein unsichtbares Ereignis zuerst einmal. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 8, der Wind bläst, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Du weißt es nicht. Es passiert was. Mit mir ist was passiert. Mit mir ist was passiert. Die Veränderung. Es ist ein Aufwachen des inneren Menschen plötzlich. Plötzlich lebt was. Plötzlich tut sich was. Interessant ist Apostelgeschichte 9. Saul von Tarsus. Und wenn irgendjemand beten kann. Die Juden sind Weltmeister im Beten. Die beten dreimal am Tag schon und das ganze Leben ist ein Gebetsleben, was sie produzieren. Sie wickeln sich mit Gebetsriemen ein, Gebetsmantel tragen sie. Sie sind Menschen des Gebets. Aber da heißt es, als Ananias zum Saul von Tarsus gehen soll, siehe, er betet. Ganz merkwürdig. Siehe, er betet. Hat der Kerl vorher nicht gebetet? Hat er keine Ahnung vom Gebet gehabt bisher? Wusste nicht, wie man betet? Pharisäer von Pharisäern, Saul von Tarsus, hat er keine Ahnung vom Beten gehabt? Doch, sehr genau. Aber dieses Beten kam nicht bis zu Gott an. Jetzt, siehe, er betet. Wo er blind ist, wo er am Boden lag, siehe, er betet. Siehe, er redet mit Gott. Siehe, er atmet. Siehe, er glaubt. Siehe, er versteht es plötzlich. Plötzlich ist ihm ein Licht aufgegangen, ein Bruchteil von Sekunden. Das ist Wiedergeburt. Manche glauben, Wiedergeburt ist eine radikale Veränderung. Wenn ich nicht mehr rauche, nicht mehr saufe, nicht mehr hure, nicht mehr stehle, das ist Wiedergeburt. Das ist nicht Wiedergeburt, Leute. Das sind Veränderungen im Leben, aber keine Wiedergeburt. Wenn ich meinen Lebensstil ändere, das kann ich auch ohne Wiedergeburt meinen Lebensstil ändern. Muss nur in eine Zwangsjacke, muss nur auswandern oder mich anstrengen und so weiter. Das ist nicht. Ich bleibe innerlich immer noch der ich immer war. Es sei denn, dass ich wiedergeboren werde. Dann brauche ich das alles nicht mehr. Dann spricht das alles nicht mehr an. Dann interessiert mich das unter Umständen gar nicht mehr an. Wiedergeburt ist ein Prozess, so wie die natürliche Geburt auch. Und es geht nicht ab ohne inneren Schmerzen. Es geht nicht ohne inneren Kampf. Es geht nicht ohne Anfechtung. Es geht nicht ohne, dass an uns Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Der Wiedergeborene bekommt Vergebung der Sünden. Plötzlich, weißt du, mir sind meine Sünden vergeben, das ist so leicht. Ich fliege. Sein Leben wird plötzlich entrümpelt. Und das alles passiert noch in der Phase des Wiedergeborenwerdens, dass in diesen 9 Monaten oder 21 Jahre oder was es auch immer ist, in dieser Phase passiert das alles, dass alles entrümpelt wird plötzlich. Plötzlich gehen containerweise in den Müll von Sachen, die du Haufen Geld bezahlt hast. Plötzlich wird die Macht der Sünde Stück für Stück abgebrochen. Das brauchst du nicht mehr und das brauchst du nicht mehr. Auf das kannst du verzichten. Plötzlich geht dir ein Licht auf über so viele Sachen. Plötzlich kommt auch so manches hoch. Es ist interessant. Vor der Wiedergeburt, vor der Bekehrung, vor Pfingsten waren die Apostel alle Schläfer. Sie sind alle eingeschlafen im Garten Gethsemane. Aus welchem Grund auch immer. Sind alles eingeschlafen, waren Schläfer. Aber dann, nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist war, nachdem sie erschüttert worden sind, und Wiedergeburt geht manchmal mit Erschütterungen voraus, dass Erschütterungen in unserem Leben passieren, dass wir dann sagen, Gott, alles Herr bist du. Der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle über unser Leben. Das ist Wiedergeburt, plötzlich bin ich nicht mehr, sondern das Wort Gottes, das Reden des Heiligen Geistes, die Inspiration des Heiligen Geistes. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind dann plötzlich Gottes Kinder. Nicht die Religiösen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen oder die bestimmte Übungen praktizieren und viel beten und viel Bibel lesen. Nein, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und jetzt ist die Frage, leitet mich der Heilige Geist? Wer nicht wiedergeboren ist, der vernimmt nichts vom Reich Gottes. Der hat mit dem Reich Gottes die größten Schwierigkeiten. Der hat die größten Schwierigkeiten mit Bibel, der hat die größten Schwierigkeiten mit dem Gebet, der hat die größten Schwierigkeiten mit dem Glauben. Ich kann das nicht glauben, ich kann das nicht fassen. Wenn Leute das sagen, dann sind sie noch nicht wiedergeboren. Und wenn sie sich über Bibelstellen streiten und zanken, sind sie noch nicht wiedergeboren. Denn wenn du wiedergeboren bist, verstehst du sogar die Mysterien, die Geheimnisse des Reiches Gottes. Zwar nicht alles auf Anhieb, aber Stück für Stück. Und wer nicht wiedergeboren ist, der hat mit der Taufe Probleme, der hat mit dem Heiligen Geist Probleme, der hat mit dem Zungenreden Probleme, der hat mit der Gemeinde Probleme, der hat mit den Gaben Probleme und die haben mit den Geschwistern Probleme, die haben mit allem Probleme, wenn sie nicht wiedergeboren sind. Aber der Wiedergeborene lebt in einer anderen Dimension. Er lebt nicht mehr hier, sondern er lebt im Reich Gottes. Und Jesus vergleicht die Wiedergeburt mit dem Wirken des Windes, so wie der Wind. Du hörst sein Sausen, du weißt, wo er herkommt, aber du kannst nicht sagen, wo er entstanden ist. Und ich sag dir, weißt du, wie Wind entsteht? Durch Spannungen, kalt und heiß. Kalt und warm. So entsteht Wind. Und irgendwo gibt's Spannungen und das ist ein Stück wie Wiedergeburt, entsteht durch Spannungen. Gott erlaubt Spannungen in deinem Leben und durch diese Spannungen entsteht das Wehen des Heiligen Geistes. Atmosphärische Störungen, würde ich sagen. Plötzlich wird diese Spannung zwischen Gott und Satan und da bist du plötzlich mittendrin und du musst eine Entscheidung treffen für und gegen. Wie mag sowas zugehen, Nikodemus fragt. Und Gott sagt zu Petrus, oder Jesus sagt zu Petrus, wenn du dich mal bekehrst. Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Er hat gedacht, ich kann's, ich mach's. Und wenn Leute kommen und sagen, ich kann's, ich kann Kranke heilen, ich kann Dämonen austreiben, ich kann das machen, ich kann dies und jenes. Wenn jemand kommt, ich kann's, vergiss es, der ist nicht wiedergeboren. Der Wiedergeborene kann's nicht, es sei denn, Gott gibt's ihm. Es sei denn, es kommt von oben. Und deshalb, es sei denn, dass jemand wiedergeboren werde von oben. Nicht durch die Kirche, nicht durch den Papst und nicht durch den Bischof und nicht durch den Pastor und nicht durch den Missionar und Evangelisten, sondern vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist nimmt uns in die Schule. Der Heilige Geist und Jesus nimmt uns in die Mühle. Und Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Petrus, wenn du dich mal bekehrst. Also, mir tut der Mann leid. Also, verstehst du, er erlebt so viel Wunder mit Gott. Er erlebt so viel Segnungen. Er erlebt so viel Führungen mit Gott und so weiter. Und ist immer, muss dich vom Heiland dich abkanzeln lassen und sagen, du bist nicht bekehrt. Wann sind wir bekehrt? Wann werden wir bekehrt sein? Lass uns nur mal nachdenken. Nikodemus kannte Jesus, aber er war nicht wiedergeboren. Er kam zu Jesus, aber er war nicht wiedergeboren. Jesus sagt, glaubt ihr nicht, wenn ich zu euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Wenn ihr jetzt nicht glaubt, wenn ich von irdischen Dingen spreche, dafür versteht ihr, wie wollt ihr dann über himmlische Dinge was verstehen und begreifen? Die Menschen verstehen himmlische Dinge nicht, es sei denn, sie werden von oben geboren. Für himmlische Dinge braucht man die Wiedergeburt. Man muss sehend und hörend geworden sein. Sonst versteht man die Offenbarung Gottes nicht. Sonst versteht man Golgatha nicht. Wenn du nicht wiedergeboren worden bist durch den Heiligen Geist, weißt nicht, was bedeutet mir Golgatha. Warum ist Jesus auf Golgatha gestorben und so weiter? Verstehst auch das Gesetz des Alten Testamentes nicht. Dann hast du größte Probleme mit dem Volk Israel, hast große Probleme mit dem Gesetz, dann hast du große Probleme mit den Geboten, dann hast du große Probleme mit der Bergpredigt. Du hast mit allem große Probleme, wenn du nicht wiedergeboren bist. Und du kannst auch die Gnade nicht begreifen, was die Gnade ist, wie die Gnade überhaupt funktioniert. Ohne Wiedergeburt ist alles tot für dich. Sogar, da verstehe ich auch, wenn Leute dann eine Theologie entwickeln, Gott ist tot. Ohne Wiedergeburt kannst du den lebendigen Gott nicht erfassen und begreifen. Geboren aus Wasser und Geist. Geboren aus dem Werk Jesu, was er alles getan hat, aus dem Gehorsamswerk und dem Wirken des Heiligen Geistes. Beides gehört zusammen, beides ist untrennlich und beides sind im Himmel in der Herrlichkeit und muss von oben, von außen her geschehen. Wie geschieht das? Interessanterweise noch ganz kurz, noch schnell zu Maria. Weißt du, die Maria war verdattert. Und du wirst auch verdattert, wenn der Heilige Geist oder Erzengel Gabriel zu dir plötzlich kommt und sagt, hör mal, du wirst schwanger und du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Aber weißt du, es ist eine ganz interessante Passage, die meisten Leute nicht beachten und übersehen und übergehen, diese Passage. Und da sagt der Erzengel Gabriel, hör mal, deine Freundin Elisabeth, die ist schon im 6. Monat schwanger. Und sie rennt ganz schnell und der Engel sagt den Namen Elisabeth. Und weißt du, es ist manchmal wichtig, dass wir nicht gleich der liebe Gott hören, sondern Elisabeth. Und Maria rennt schnell zu Elisabeth. Und ich sage euch eines, der Zacharias hat schon vor Monaten eine Begegnung mit einem Engel gehabt, mit dem Engel Gabriel. Und er ist stumm geworden und er hat die Sprache verschlagen, konnte nicht mehr reden. Und seine Frau Elisabeth, die war unfruchtbar, eine alte Frau, wir sehen die Jungfrau und die alte Frau und so weiter. Und da geht die Jungfrau hin zu dieser alten Frau, die eigentlich schon längst erstorben, ihr Körper längst erstorben war. Und als sie reinkommt, wird ihr Kind, dieser Johannes der Täufer, der später geworden ist, wird erfüllt vom Heiligen Geist. Also siehst, also die Maria hat nicht nur vom Himmel eine Offenbarung gehabt, sondern als sie zu Elisabeth kam. Dieses Erlebnis, als sie zu Elisabeth kam, war ein großes Erlebnis für sie. Also der Heilige Geist überschattet uns und das Gleiche gilt auch zu Paulus. Jesus erscheint ihm auf der Straße nach Damaskus. Und was musste der gute Mann sagen? Der Herr Jesus hätte sagen können, tu das, tu das, tu das, tu das, tu das. Aber der Herr Jesus hat es nicht gesagt, sondern er sagte ganz einfach, geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Also diese Verbindung, der Heilige Geist. Und deshalb, ich kann ohne meine Frau keine Kinder zur Welt bringen. Also ich brauche, um Kinder zur Welt zu bringen, meine Frau. Oder die Frau braucht den Mann dazu. Also wir schaffen es sonst nicht. Deshalb, wir brauchen die Ergänzung des Anderen. die Ergänzung des anderen, auch für die Wiedergeburt. Die Ergänzung des anderen, die Ergänzung der Gemeinde, die Ergänzung der Gläubigen, die Ergänzung der Reiferen. Die Ergänzung. Gott greift in die Geschichte hier ein und Maria geht zu Elisabeth und die kennen sich und Zacharias, der ja ein Priester war, hat sie noch vertieft, noch in der ganzen Geschichte und so weiter. Weißt du, wir brauchen das Einwirken des Heiligen Geistes. Ich habe jetzt diese Tage ein E-Mail bekommen aus den Bergen Himalayas, aus Indien. Ein Missionar schreibt mir was ganz Tolles. Und er ist mit seinem Team in eine Ortschaft reingegangen und die Ortschaft, da kommt rein in die Ortschaft und die bekehren sich mit einem Schlag. Und er fragt, was ist da los? Wir haben noch keinen Traktat verteilt, wir haben noch nicht missioniert, wir haben dort noch nicht gepredigt. Dann haben die gesagt, letzte Woche haben die Ältesten des Dorfes, also mehrere Männer, Ältesten des Dorfes, einen Traum gehabt und allen ist das gleiche Bild erschienen. Alle haben von Jesus geträumt und haben geträumt, dass da Menschen kommen werden und sie werden Gott in dieses Dorf bringen. Und dann kamen, und die kamen dann gleich anschließend diese Woche und das ganze Dorf ohne Predigt groß, ohne große Prozedur kamen alle zum Glauben. Die wussten, die waren schon innerlich vorbereitet. Geschwister, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Menschen sind durch den Heiligen Geist vorbereitet. Und das ist jetzt erst passiert vor ein paar Tagen, gar nicht so lange her. Ein ganzes Dorf oder die Eltern des Dorfes träumen von Jesus und dass Menschen kommen werden und die werden den Gott, den lebendigen Gott in dieses Dorf bringen. Und es ist keine Diskussion mehr. Keine Diskussion mehr. So geht Wiedergeburt vor sich. So geht Bekehrung vor sich, geistgewirkte Bekehrung. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, Apostelgeschichte 2, die da gläubig geworden sind. Es ist ein Werk des Herrn, das ist nicht mehr unser Werk. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, den Heiligen Geist, senden. Das ist ein Werk Gottes. Also das, ich bin nur Zuschauer und ich lasse einfach alles über mich ergehen. Jetzt mach du, Vater, was du willst. Wiedergeburt ist ein Werk des allmächtigen Gottes. Und jetzt komme ich zu dem Bild von der Raupe. Weißt du, wir kommen aus diesem Raupendasein nie raus. Es sei denn, an uns passiert ein Wunder. Petrus sollte geköpft werden. Er war verhaftet in Jerusalem und da kam ein Engel und dieser Engel führte ihn aus dem Gefängnis raus. Das ist Wiedergeburt. Dass Gott dich aus dem Gefängnis deiner Sünde, deiner Laster, deiner Gebundenheit, deiner Sucht rausführt. Du musst dich nicht anstrengen. Ich habe diese Theorie vertreten. Ich habe zwar Teen Challenge mitgegründet, aber diese Teen Challenge Theorie war nicht niemals meine Theorie, den Hühnern Eier abzusammeln oder sonst irgendwelche lange Therapien. Wenn der Heilige Geist wirkt, in 5 Sekunden kann er mehr tun, als was wir in 5 Jahre, 50 Jahre oder sonst was harter Knochenarbeit schaffen können. Der Heilige Geist, wenn der kommt und was uns fehlt, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann bist du frei vom Alkohol. Wenn der Heilige Geist wirkt, bist du frei vom Nikotin. Wenn der Heilige Geist wirkt, bist du frei von der Krankheit. Wenn der Heilige Geist wirkt, bist du frei von sexuellen Trieben, die du nicht kontrollieren kannst, bist du von heute auf morgen frei. Und du bleibst frei, solange du unter der Salbung des Heiligen Geistes lebst. Morgen habe ich ein anderes Thema über das Herz. Wenn du nicht frei bist, erlebst du die größte Katastrophe deines Lebens. Wenn du nicht unter der Salbung Gottes lebst. In Amerika ist ein großer Skandal zurzeit. Da ist ein Pastor einer großen Gemeinde mit 14.000 Mitgliedern. Er ist selber Präsident gewesen der Evangelikalen. Die ganzen Evangelikalen, also evangelischen Freikirchler sind erschüttert. 33 Millionen Mitglieder waren in dieser Organisation, wo dieser Pastor war. Plötzlich outet er, oder das heißt der Boy rief, konnte nicht mehr aushalten, musste sich outen und sagt, ich bin schwul. Schreibt er der Gemeinde, ich habe euch betrogen alle, muss seinen Dienst quittieren, ist verheiratet, 5 Kinder und so weiter. Das ist eine Katastrophe. Aber, und dann sagt er, ich konnte es nicht mehr länger unterdrücken. Weißt du, du kannst Pastor sein in einer großen Gemeinde, wie jetzt dieser Bruder hier, in aller Liebe, ich will jetzt keine Steine auf jemand werfen, aber wenn wir nicht unter der Salbung Gottes leben, und das Problem ist, dann haben andere noch darüber noch ergänzend geschrieben, plötzlich da in einer gewissen Phase ist er stolz geworden. Er ist der große Pastor. Er ist der große Mann. Weißt du, er. Und wenn wir nicht mehr den Heiligen Geist brauchen, fallen wir. Gott erlaubt es, dass wir fallen. Und jetzt, letzten Sonntag, in der Gemeinde, einen Brief aus der Gemeinde habe ich bekommen von diesen Geschwistern dort in Springfield. Und da heißt es, in jeder Ecke, die Geschwister weinen, sind alle erschüttert. Weißt du, wenn wir auf Menschen schauen, wir sind am Schluss erschüttert und Gott erlaubt es, dass Menschen fallen und versagen. Warum? Weil die Menschen vergöttert haben, die Leute, angebetet haben und so weiter, erschüttert. Das alles passiert, wenn nicht der Heilige Geist die Kontrolle über eine Sache beibehält. Also es reicht nicht aus, dass einmal bekehrt worden bist. Morgen werde ich darüber noch mehr sagen. Es reicht nicht aus, einmal getauft zu sein. Es reicht nicht aus, einmal geisterfüllt zu sein. Wir müssen immer permanent voll Heiligen Geistes sein. Wir müssen permanent das neue Leben wandeln. Morgens, wenn ich aufstehe und sage, Herr, dies ist der Tag. Heute will ich mit dir vorwärts gehen. Heute will ich mit dir wieder weitermachen. Ich muss jeden Tag den Teufel in Schranken weisen. Jeden Tag gegen die Sünde angehen. Jeden Tag. So, Wiedergeburt ist nicht nur eine Sache für ein paar Minuten und schon passiert. So, aus einer Raupe, die Kohl gefressen hat und alles andere gefressen hat, die verpuppt sich und dann wird sie ein Schmetterling. Schon in der Raupe, und das will ich hier etwas sagen, ich habe mir extra erkundigt und extra nachgeguckt. Schon in der Raupe, im Larvenstadium, da sind Genen des Schmetterlings bereits vorhanden, aber die sind tot, nicht aktiv. Schon im Larvenzustand sind in der Raupe schon zwei Zelltypen drin. Die Typen der Raupe und die Typen des Schmetterlings, die Zelltypen des Schmetterlings, bereits enthalten. Aber die Raupe lebt ihr Leben jetzt, ihr irdisches Leben. Und das ist ein Bild im Fleisch geboren. So gefräßig. Raupen können richtige Plage manchmal sein. Das ist die Raupe. So, diese Raupe braucht ein Schöpfungswunder. Aber diese Veranlagung hat sie schon bereits in sich. Das trägt sie sich schon in diesem Larvendasein, in den Raupenzellen, trägt sie schon Schmetterlingszellen in sich. Und genau das Gleiche ist, Kind Gottes, in deinem Leben trägst du nicht Engelzellen, sondern göttliche Zellen. Wir tragen bereits in uns göttliche Zellen, aber diese sind jetzt tot und noch nicht aktiv. Es sei denn, passiert ein Wunder, das ist dieses Kokon, verpuppen sich, dann hängst du da irgendwo am Stängel, am dünnen Faden, dann hängst du da und so weiter. Und dann erst entpuppt sich diese Raupe, dieser Kokon und wird der Schmetterling. Und dann diese Geburt. Du hängst. Und manchmal erleben wir und wir fragen uns, mein Gott, warum hänge ich da durch? Warum hänge ich hier? Du fragst dich so oft in deinem Leben, warum hänge ich da? Wenn du dich mal der Eins bekehrst und du machst solche Wehen durch, Geburtswehen, und jetzt musst du hier durch. Und in dem Moment, wo du dich verpuppst und Gott, wenn du anfängst mit Gott zu leben und sagst, Jesus, hier hast du mein Leben. Das ist ganz gefährlich, Schwester. Hier hast du mein Leben. Weißt du, er nimmt unser Leben. Und dann beginnt er uns zu formen. Dann beginnt er uns zu prägen. Dann beginnt er das zu machen, was er macht. Ob er das jetzt von heute auf morgen macht, das macht er nicht. Also, und es ist gut, dass er das nicht macht, sonst verkraften wir es nicht, sonst brechen wir zusammen. Wir schaffen es nicht, aber so Stück für Stück. Und dann sagt der Heilige Geist, das ist nichts, Johannes. Ach, guck mal, das ist nichts, lass es bleiben. Und ich sage, nee, Herr, ich habe Spaß daran. Und dann macht der Herr Jesus irgendetwas, was mir der Appetit daran vergeht. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Auch in Dinge, die ich jetzt nicht gerne mache und nicht schaffe und nicht in der Lage bin, er hilft meiner Schwachheit. Das ist der Heilige Geist. So, Gott verwandelt uns und wie verwandelt er uns? Durch Leid. Haltet euch fest. Ihr wollt wiedergeboren werden. Ihr wollt zur Wiedergeburt gelangen. Schmerz und Leid. Und wir denken, das zerstört mich, das macht mich kaputt. Aber Gott benutzt die zerstörerische Kraft des Leidens und des Schmerzes, um uns umzuwandeln. Und plötzlich geht's nicht, da ist doch in der Ferse irgendwas. Aber du sagst, ich muss. Da ist ein Stich, und beim Paulus war ein Pfahl im Fleisch. Ich muss. Ich kann's nicht anders, ich muss. Und da muss ich durch. Und da hören die ganzen alten Formen dann plötzlich auf und sagst, ich muss einen Weg finden, wie das geht und so weiter. Leid bewirkt dann diese allmähliche Anpassung an Gott, an eine neue Form des Daseins. Gott erlaubt Krisen und Katastrophen in unserem Leben. Deshalb ist es nichts Schreckliches. Weißt du, wir denken manchmal, ach mein Gott, was jetzt alles so auf uns zukommt. Krisen und Katastrophen sind zu unserer Heiligung. Amen. Manche möchten sagen, Halleluja, 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 Halleluja. In diesem Schmelztiegel, da werden wir verändert. Jesus sprach, und es ist verrückt, Jesus sprach von sechs Wehen, also Geburtswehen, Wehe im Pharisäer, Wehe und so weiter, sind alles so Wehen. Aber eigentlich alles richtet sich gegen diese religiösen Schriftgelehrten und Pharisäern, Wehe, ihr Schriftgelehrten und so weiter. Weißt du, wir werden erlöst von falschen Lehren. Wir werden erlöst vom pharisäischen Denken. Mir kann sowas nicht passieren. Und was, in dem Moment, wo du sagst, mir kann sowas nicht passieren, liegst schon auf der Schnauze, auf Deutsch gesagt. Liegst flach. Mir kann sowas. Und genau das ist, was Gott zulässt, damit sich niemand überhebt und damit wir total und ganz abhängig werden von der Gnade Gottes. Und diese ganzen Wehen, ich bin nur durchgegangen, nur so überflogen, gar nicht behandelt. Aber diese Wehen, was Jesus sagt, weh, weh, weh. Die ganzen menschlichen Vorschriften. Du musst dann plötzlich bereit sein, gegen menschliche Vorschriften, gegen den Strom zu schwimmen. Und wie oft musst du als Kind Gottes gegen den Zeitgeist angehen, gegen die Zeitströmung, erlöst von dem religiösen Kontrollgeist. Das macht man bei uns nicht. Was man nicht alles, wenn man Gott nachfolgt, was man alles macht, das glaubst du gar nicht. Steht man nachts um Mitternacht auf und fängt man an zu beten. Das macht man plötzlich. Da gegen Buchstabengläubigkeit, gegen die ganze Heuchelei. Du wirst plötzlich, und Wiedergeburt ist, ich werde wahrhaftig. Ich werde wahr zu mir selber, werde wahr zu Gott. Verliere den religiösen Schein, plötzlich ist mein frommer Nimbus weg. Und plötzlich ist Jesus der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wiedergeburt, das von oben. Wiedergeburt ist keine fromme Dressur, Leute. Dressur, wenn der Dresseur weg ist, da ist auch die Wiedergeburt weg. Wiedergeburt ist auch keine religiöse Umschulung oder Umdenken. Es ist von innen total erneuert. Aus der Raupe ist ein Schmetterling geworden. Eine innere Verwandlung. Aus dem Wolf ein Lamm. Aus dem Wolf ein Lamm. Das ist nur ein Wundermuster. Ist nur möglich. Weißt du, ich kann dem Wolf einen Schafspelz anziehen. Und es wird immer ein Wolf bleiben, auch wenn er im Schafspelz läuft. Und wir haben genug Wölfe im Schafspelz. Also der Wolf wird erst ein Wolf, wenn an ihm ein göttliches Wunder passiert ist. Dann wird es der Wolf ein Lamm und wird Gras fressen wieder und nicht mehr die Schafe. Man bekommt einen neuen Charakter, wenn diese innere Verwandlung erlebt hat. Dann wird es aus diesem Sünder ein Heiliger. Plötzlich gibt es ein Einst und ein Jetzt. Wiedergeburt ist hineingeboren werden in die Familie Gottes. Und ich sage euch eines, die Familie Gottes oder die Gemeinde des Herrn, das Reich Gottes, ist Familienbetrieb. Du wirst hineingeboren. Und es ist so wichtig, dass du hineingeboren wirst in die Familie Gottes. Ohne der kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Früher, nicht jetzt, aber früher. Früher hat der Vater das Geheimwissen eines Firma, eines Betriebes, dem Sohn weitergegeben. So von, mach Coca-Cola heute noch. So, diese Geheimnisse werden weitergegeben. So, das erfährt nicht der Allgemeine, sondern nur der zur Familie gehört und auf die Familie ist Verlass. Also diese Familie Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hineingeboren sind in die Familie Gottes und Gott, dass er sich auf uns verlassen kann und uns dann so nach und nach Geheimnisse anvertraut. Und du merkst, ob du wiedergeboren bist oder nicht, wenn Gott dir so nach und nach Geheimnisse anvertraut. Plötzlich erfährst du Dinge und ich danke Gott auch für Thomas, als er hier war, hat uns auch Geheimnisse anvertraut. Wer hören kann, der soll hören, wer sehen will, der soll sehen. Also Gott vertraut uns Geheimnisse. Plötzlich wachsen wir in Geheimnisse hinein, werden hineingeführt durch die Verkündigung. Plötzlich geht uns ein Licht auf. Denk, Mensch, warum habe ich das nicht früher gehört? 30 Jahre sitze ich da in einem Gottesdienst und mir ist kein Licht aufgegangen. Und da bin ich nur 3 Wochen da und mir geht schon ein Licht auf. Ich frage dich nur, was ist ein anders? Wiedergeburt. Wiedergeburt. Gott kann nur Wiedergeborene dienen. Söhne und Töchter. So dieser eine, Vater, mach mich zum Tagelöhner. Jeden Tag von Gott, vom Vater Anweisungen bekommen und so weiter. Der Wiedergeburt ist ein Werk von oben. Gott bringt Ordnung in unserem Leben. Er selber macht es. Er macht es. Vergibt uns die Sünden. Unsere Sünden werden an 2 Orten aufgeschrieben. Jeremia Kapitel 17, Vers 1. Es ist so wichtig. Die Wiedergeburt ist, dass wir das Zeugnis des Heiligen Geistes bekommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Der Vater sagt, danke, hab's gehört. Und redet gar nicht mehr drüber. Also es gibt 2 Orte, wo die Sünden festgehalten werden, sagen die Juden. Und da heißt es Jeremia 17, Vers 1, die Sünden Judas sind geschrieben mit einem eisernen Griffel und mit einer diamantenen Spitze eingegraben auf die Tafel ihres Herzens. Und auf die Hörner des Altars. Also in das Herz des Menschen und in die Hörner des Altars. Eingegraben mit diamantenem Griffel. Kriegst gar nicht raus. eingraviert. Also an zwei Plätzen sind unsere Sünden. Einmal die Sünde ist in uns drin. Du weißt es, wenn du gesündigt hast, brauchst niemand was erzählen. Brauchst niemand was vormachen. Du weißt, was Sünde ist. Aber der da drüben weiß auch. Also ich meine nicht der Nachbar, aber der allmächtige Gott. Der Nachbar weiß gar nichts. Aber der allmächtige Gott. Er weiß, wie es in unserem Leben aussieht. Und wenn Gott ausgetilgt hat, die Sünde, die gegen uns war, kommt der Heilige Geist und sagt, es ist passiert. Johannes, es ist passiert. Diese Schrift, diese Anklage an den Hörnern des Altars, die sind ausgradiert. Da ist nichts mehr da. Da ist nicht mehr da. Weg, rausgeschliffen. Da ist nichts mehr da. Und dann weiß ich, mir sind meine Sünden vergeben. Halleluja. Dann weiß ich aufs Gewisseste, ich habe Sündenvergebung. Das würde mir niemand sagen. Weißt du, wenn du mir Sünden bekennst oder zu Beichte gehst und so weiter, dann kriegst du die Absolution. Dir sind deine Sünden vergeben und dann sagt der Prediger oder der Priester oder der Pfarrer oder was auch immer ist, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Aber das ist auch alles. Aber der Heilige Geist sagt, es ist ausgetilgt. Und weißt du, wenn es drüben ausgetilgt ist, dann hast du auch keine Veranlagung mehr zu sündigen. Dann ist auch diese ganzen Schläfer, denn da ist auch diese ganze Ursachen, die Wurzeln ausgetilgt. Da musst du nicht mehr. Selbst wenn du sündigen möchtest, kannst nicht mehr sündigen. Versteht das Geheimnis? Du kannst nicht mehr sündigen. Es geht nicht mehr. Bringst nicht mehr fertig. Und wenn du es versuchen würdest, dennoch zu sündigen, wird der Heilige Geist dich blockieren und dich hindern und abhalten, dir entweder kein Geld dazu geben, dass du sündigen kannst, oder keine Gelegenheit dazu geben, dass du nicht sündigen kannst, oder du wirst nicht dazukommen, dass du sündigen kannst, du wirst verhindert, da passiert irgendetwas, und so, du wirst aufgehalten, so dass du nicht sündigen kannst. Also, der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass da nichts passiert. Okay. Also wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist, was Gott wirkt, dass du wiedergeboren wirst zu einer lebendigen Hoffnung. Du bist nicht mehr in der Finsternis, sondern du bist jetzt plötzlich im Licht. Du bist im Leben. Du wandelst nicht mehr im Diesseits, sondern du lebst im Jenseits, in einer ganz anderen Welt. Und ich sag dir ein Geheimnis. Nikodemus hat es nicht verstanden, aber du darfst es verstehen. Du lebst in einer anderen Welt. Du lebst in einer anderen Welt. Wie mag sowas zugehen? Du weißt es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wenn du wiedergeboren bist, noch ein paar Gedanken, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, Gott möge mir Zeit geben, die Zeit aufhalten. So, weißt du, wenn du nicht wiedergeboren bist, ist alles, was du für Gott tust, Stress, anstrengend, eine Last. Warum? Weil, und du sagst, ja, weißt du, das bringt mir nichts, alles ist umsonst, was ich mache. Wenn es aber wiedergeboren ist, von Gott gewirkt, von Gott veranlasst, von Gott getan, dann ist es kein Stress mehr, sondern dass du nimmst schon fertige Werke, schon diese fertigen Werke passieren. Es ist genauso, als wenn du Samenkorn in die Erde legst und das muss noch sterben. Und Sterben ist eine tödliche Sache. So, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Das ist etwas Tödliches. Aber weißt du, was ich gelernt habe? Wenn ich konnte Bäumchen ziehen, so einfach Nuss in die Erde und dann hat man dann ein Bäumchen. Aber ich habe anders gemacht. Ich bin in die Gärtnerei gefahren und dann habe ich schon fertige Bäumchen geholt. Und diese fertigen Bäumchen einfach genommen und eingepflanzt. Die waren schon veredelt, die waren schon erwachsen. So, ich musste diese nicht mehr ziehen. Und das ist Wiedergeburt. Weißt du, ich muss nicht mehr mich großzüchtigen und quälen und dann veredeln noch und irgendwie besser machen. Ich gehe in die Gärtnerei. Der Heilige Geist und Jesus, die haben schon ganze Anlage. Ich muss nur umpflanzen. Und dann wachsen diese Bäumchen, diese veredelten Bäumchen schon von selbst weiter. So, ich muss nicht mehr. Und deshalb, in der Bibel heißt es, wir tun als Wiedergeborene schon vorgefertigte Werke. Der Wiedergeborene, der tut schon das, was schon vollendet ist, und zwar das Werk Jesu und das Werk des Heiligen Geistes. Bereits ist es schon da und man tut es und man lebt es. Ohne Wiedergeburt ist anstrengend. Da betest du, aber das ist alles anstrengend. Aber weißt du, wenn du wiedergeboren bist, dann betest nicht du, sondern der Heilige Geist betet für uns und spricht diese Worte und gibt uns die Worte aus. Wir sprechen eine ganz neue Sprache, eine ganz andere Sprache. Wir haben Zugang zu den göttlichen Dingen. Das ist Wiedergeburt. Ohne Wiedergeburt fehlt uns der siebte Sinn. Kein Glauben, kein Auge, verstehe nichts. Alles so anstrengend. Ach, wie furchtbar die ganze Religion das ist oder Glaube ist und so weiter, das ganze christliche Leben. Wenn du wiedergeboren bist, es läuft. Es läuft. Es läuft, dank der Gnade Gottes. Wiedergeburt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23 und bis 25. Als die da wiederum geboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Wir sind also geboren aus unvergänglichem Samen, nicht aus dem vergänglichen Samen, sondern aus dem unvergänglichen Samen. Wir sind wiedergeboren, nicht aus Theorie, nicht aus Theologie, nicht aus Philosophie, sondern aus der Gnade Gottes. Das sind wir wiedergeboren. 1. Petrus 1, Vers 23. So fängt das natürliche Leben zuerst mal an. Es fängt alles im Fleisch an. Aber dann kommt das Göttliche. Dann wird's aus der Raupe ein Kokon. Dann nimmt Gott dich auf die Seite. Und Gott hat dich lieb, wenn er dich auf die Seite nimmt, wenn er dich aus dem Verkehr rauszieht. Du sagst, oh nein, Gott, ich möchte hier bleiben. Nein, Gott will aus dir etwas machen. Gott will dich verändern. Er will aus dem Löwenzahn eine Pusteblume machen. Und, weißt du, er möchte aus dir was machen. Aus der Kaulquappe will er einen Frosch machen. Das will Gott. Und das ist ein langer Weg von der Kaulquappe bis zum Frosch. Oder hier aus der Raupe Schmetterling. Und das ist ein Prozess. Wiedergeburt ist ein Prozess, Geschwister. Und damit aus der Raupe ein Schmetterling wird, braucht diese Raupe diese Wiedergeburt, das Erlebnis der Wiedergeburt. Und solange die Raupe Raupe ist, können die Schmetterlingszellen, die in ihr sind oder in ihm sind, sich nicht entfalten. Erst wenn die Zeit gekommen ist und auch der Geist gekommen ist, das Gesetz gekommen ist, sagt, jetzt reicht mir, ich habe genug Kohl gefressen. Habe ich genug. Jetzt will ich was anderes. Und in unserem Leben muss ein Moment kommen, wo wir sagen, ich habe genug von der Sünde. Ich habe genug von den Streben des aus dem Schweinestall, der verlorene Sohn. Ich habe genug. Ich kann meinen Bauch nicht mehr füllen. Das sättigt mich nicht mehr. Das befriedigt mich nicht mehr. Wir müssen eine Phase erreichen, wo wir sagen, es ist genug. Ich will was anderes kennenlernen. Dieses Leben reicht mir. Ich will ein anderes Leben kennen. Ich will was anderes entdecken. Und da ist dieser Moment, wo diese Wiedergeburt einsetzt. Dann sagt Gott, gut, komm mal her. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist diese Phase. Du kommst, hörst den Ruf Jesu und dann beginnt der Herr an dir zu arbeiten. In diesem Puppenstadium, da bricht plötzlich etwas auf. Plötzlich kommt der Geist des Schmetterlings oder die Zellen des Schmetterlings zum Tragen. Die Schmetterlingsorgane fangen sich zu entwickeln. Zuerst einmal wird es alles zersetzt, alles, das ganze Raupendasein, diese ganzen Gedärme, die werden zersetzt. Am Schluss, nachdem der Schmetterling fertig ist, ist nichts mehr von der Raupe da. Das Wiedergeburt. So wie vorher nichts vom Schmetterling in der Raupe war, so ist nach der Verwandlung, nach der Veränderung nichts mehr von der Raupe da. Und da wandeln wir im Geist und nicht mehr im Fleisch. Da kriechen wir nicht mehr, da fliegen wir. Das ist die zweite Geburt. Das ist eine Metamorphose. Dieser ganze Verwandlungsprozess, eine Metamorphose, was wir da durchmachen. Das ist Wiedergeburt. Das ist in der Natur verankert und das hat Gott in uns hineingelegt. Das ist auch der Weg des Menschen, den der Mensch gehen muss. So wie die Einzelle sich teilt, nach 9 Monaten der Mensch zur Welt kommt, das ist die natürliche Geburt. Und die andere Geburt ist, die Wiedergeburt ist der Weg wie bei der Raupe, diese Entwicklung, dieses Werden. In dir steckt der Schmetterling Gottes. In dir steckt das neue Wesen. In dir steckt das ewige Leben. In dir steckt es, es muss nur entwickelt werden. Der Schmetterling wird ja nicht aus einem Ei geboren, sondern aus der Raupe. Und es ist so wichtig, der neue Mensch wird nicht aus einem Ei geboren, sondern es ist der alte Johannes Matutis, der Dank der Liebe Gottes, der Gnade Gottes, des Heiligen Geistes, der Herrlichkeit Gottes und sehr viel Sensibilität, sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel Geduld. Manchmal denke ich, es geht zu langsam. Lieber Gott, bisschen schneller. Leg den 5. Gang rein. Beeil dich bitte. Nein, der Herr sagt, lass dir Zeit. Geduld tut euch Not. Und dann werden wir bearbeitet. Und das ist die Gnade arbeitet. Bei dieser Raupe, die hängt da. Und ist sehr gefährlich. Und auch so blöde Farbe. Manchmal sind sie da so noch gelb und dass die Vögel das noch entdecken und noch bevor es soweit kommt, da vernaschen uns dann die anderen. Ja, das ist die Gefahr von dieser Raupe. ist auch das noch so schön. Weißt du, und dann weg ist er. Und nur werde überlebt. Es ist ein Prozess der Transformation. Wiedergeburt ist ein Prozess der Transformation. Und dann erst, ihr Lieben, wenn wir diesen Prozess der Transformation erlebt haben, dann legt der Schmetterling wieder neue Eier für neue Raupen. Und wir wundern uns, warum können wir keine Seelen zu Jesus führen? Warum können wir niemand ein Segen sein? Wir sind noch nicht Schmetterling geworden. Erst nachdem diese Transformation durch ist, dann fliegen wir von Blümchen zu Blümchen und was weiß ich wohin auch noch immer. Und dann legen wir Eier aus für die Raupe, damit wieder neue Raupen kommen und wieder dieser Prozess dann wieder von vorne bei jemand anders anfangen kann. Das, was wir durchgemacht haben, machen andere nachher durch. Deshalb, Wiedergeborene können nur andere wieder zur Wiedergeburt bringen. Nur Wiedergeborene können andere wieder zur Wiedergeburt bringen. Wenn du diesen Weg der Wiedergeburt nicht kennst, kannst anderen nicht als Wegweiser dienen, kannst anderen nicht helfen. Deshalb, Wiedergeburt ist so ein ganz wichtiger Fakt. Nur so können wir effektiv Gott dienen. Nicht nur, dass wir die Schönheit der Natur genießen, das ist nicht der Sinn und Sache des Schmetterlings. Der Sinn und Sache und Zweck des Schmetterlings ist, dass es dann irgendwo Eier ablegt. Das ist alles. Sich wieder vermehrt. Wieder wächst. Und der Zweck unserer Erlösung ist, dass wir wieder irgendwo Eier ablegen und wieder Raupen werden lassen. Und dann der Raupe sagen, Raupe, hab Geduld. Weißt du, ich war auch einmal so. Bei mir hat es auch einmal so angefangen. Ich musste auch krabbeln. Und ich bin auch auf alle Zehen gekrochen. Oder 15 oder 20 oder 1000. So, ich bin auch gekrochen. Ich weiß, wie das ist. Aber hab Geduld. Es wird noch werden. Und deshalb, nur Wiedergeborene können auch andere kühn und mutig ermutigen und sagen, Leute, gebt nicht auf. Die Kraft Gottes ist stark genug. Es sei denn. Und ich sage euch eines aus all diesen Aposteln, die haben alle diese Prozedur durchgemacht. Kreuzigung, sie haben alle verlassen. Sie haben ihn alle verlassen. Sie haben sich alle versteckt. Sie haben sich alle geschämt. Sie haben alle versagt. Und weißt du, gerade über diesen Prozess des Versagens, da werden wir wiedergeboren. Das wird nicht. Natürlich könnte ich Halleluja sagen, aber ich möchte euch den Mut machen. Weißt du, so geht der Weg der Wiedergeburt. Und wir werden, und dann, der Punkt ist noch da. Weißt du, und dann kommt der Tag. Dann kommt der Tag. Die Bibel spricht noch von einer großen Wiedergeburt. Und dann kommen alle Schmetterlinge auf einmal. Wird das nicht so schön sein, wenn alle Schmetterlinge noch einmal gerufen werden und einmal da vor dem Thron Gottes flattern und vor dem Thron Gottes singen und vor dem Thron Gottes jubilieren? Das wird doch herrlich sein. Halleluja. Und deshalb, wir sollten gucken, wenn wir diese Phase schon erlebt haben, dieser Wiedergeburt, schon durch sind, dass wir irgendwo schnell woanders ein paar Eier ablegen. Versteht dieses Bild von dieser Raupe? Wir sollten so schnell wie möglich Eier ablegen, dass es bald frische Raupen gibt. Dass es frisches Leben gibt. Dass wieder andere anfangen zu krabbeln, sich zu bewegen. Diese Eier bewegen sich nicht. Die müssen ausgebrütet werden. Und das macht auch wieder die Zeit. Ich habe, als ich mich hier so vorbereitet habe, ich habe so Bedenken, so viele Probleme gehabt. Ich habe gesagt, oh lieber Gott, weißt du, das Einzige, was für mich arbeitet, ist die Zeit. Das Einzige, wie du arbeitest, ist die Zeit. Und ich denke, Mensch, es geht so langsam. Herr, es geht so langsam. Aber der Herr hat gesagt, lass die Zeit für dich arbeiten. Und die Zeit ist Gnade. Die Zeit heilt nicht nur Wunden. Wir reden da manchmal von der Zeit so viel und so weiter. Was ist die Zeit? Gottes Mühlen mahlen langsam. Sie haben Zeit. Ich habe keine Zeit. Und dieses Zerbrechen und dann wieder Aufbrechen und dann dieses neue Leben. Derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, derselbe Geist macht unsere Raupenleiber lebendig. Derselbe Geist macht unsere Raupenleiber lebendig. Und dieser Schmetterling wird nie mehr eine Raupe werden. Wenn es einmal durch ist, ist er einmal durch. Und wenn du einmal durch bist, bist du durch. Und deshalb ist es nichts wichtiger, das jetzt dran zu gucken, bevor du anfängst, für die Schwiegermutter und für die blinde Kuh zu beten und oder sonst noch irgendjemand zu beten. Du solltest anfangen für dich selber, dass du durchkommst. Amen. Stimmt, was ich sage. Stimmt. Wir sollten für uns beten. Weißt du, die anderen, das kommt alles. Wenn du einmal durch bist, werden die anderen von selber kommen. Wird alles von selbst passieren. Weißt du, da stehst du nur da. Ich kann mir diesen Jungen vorstellen, der stand da. Der Vater hat alles für ihn gemacht. Die Fete für den Bruder da gedämpft und beruhigt und beschwichtigt und so weiter. Alles hat der Vater gemacht. Du musst nichts machen. Du musst nur da sein, wo Gott ist. Und nur das tun, was Gott dir zu tun geheißen hat. Komm, seht und schmecket, wie freundlich doch der Herr ist. Das ist Evangelium. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken. Lass uns Gott danken, dass wir befreit sind. Befreit sind von dem alten Leben. Und dass wir raus können aus dem Gefängnis unseres Daseins. Dass wir Erlösung haben. Wir sollten Gott danken heute Abend, dass Gott mit seiner Geist und mit Jesus Christus an uns arbeitet. Gott arbeitet an uns. Wenn du sehen würdest, wie Gott Überstunden bei dir macht und du verstehst es nicht und sagst, ich spüre Gott nicht. Du spürst, da musst du weg und dann bist du gelähmt, da geht's nicht vorwärts und das stagniert und da geht was schief und du sagst, was habe ich verbrochen, was habe ich für Fehler gemacht? Du hast nichts gemacht. Gott arbeitet an dir. Weißt du, du bist machtlos. Wenn Gott an dir arbeitet, bist du machtlos. Es geht von selbst, es geht automatisch. Wenn Gott an dir arbeitet, dann passieren Dinge automatisch. Und dann musst du nicht schimpfen und nicht fluchen, auch nicht danken, brauchst gar nichts. Es passiert automatisch, weil Gott es zulässt. Und plötzlich ist es da. Und plötzlich kannst du aufatmen. Und plötzlich kannst du auffahren. Und plötzlich passiert ein Wunder. Halleluja. Und auch die Krankheit. Die Krankheit ist nicht zum Tode. Manche wären heute Abend nicht hier, wenn nichts in ihrem Leben passiert wäre. Dieses Elend, was du erlebt hast, wenn du das nicht erlebt hättest, wärst heute nicht hier. Wärst nicht bei Jesus und wärst nicht auf dem Weg des Lebens, würde Gott dich überhaupt nicht interessieren. Aber weil so viel passiert ist, deshalb bist du da und deshalb lässt du jeden Tag mehr von dir abfallen. Und kriegst dann bunte, schöne Flügel. Halleluja, preis Gott. Vater, ich segne die Versammlung. Dein Wort wirkt weiter, dein Geist wirkt weiter. Und ich möchte heute Abend für Menschen beten, die jetzt in seine Weh sind, was loslassen. Jesus hat 6-mal Weh gesagt. Aber es könnte noch viel mehr. Ich habe in meinem Umriss etwa 20 verschiedene Wehs gehabt. So diese Wehen, die kommen auch nicht auf einmal so Wehen bei einer Geburt. Weißt du, zuerst kommt so alle Halbstunden, dann kommt Dreiviertelstunden, dann kommt 10 Minuten, dann kommt 8 Minuten und erst dann wird's kriminell, wenn so alle 3 Minuten kommt. Dann wird's kriminell, dann muss man schnellstens ins Krankenhaus. So, aber es kommt auch nicht alles auf einmal. Und weißt du, so arbeitet Gott und das ist die Liebe Gottes, dass er so arbeitet. Aber du spürst, jetzt passiert mit mir was. Jetzt wird's Zeit. Jetzt kommt das Baby in den nächsten Moment. Jetzt kommt das neue Leben durch. Jetzt bricht es durch. Vater, ich danke dir, dass wir mittendrin sein dürfen in einer Entwicklung. Ich spüre, diese Gemeinde ist mittendrin in einer Entwicklungsphase. Diese Gemeinde ist mittendrin in Geburtswehen. Wir sind in der Entwicklung, jeder Einzelne, wo er auch steht, privat. Wir sind alle mittendrin in einer Entwicklung. Etwas bahnt sich an, etwas kommt, etwas wird geschehen. Herr, wir verlassen unser Raupendasein und wir sind jetzt im Kokon und es wird sich entpuppen und es wird sich zeigen. Und wenn es sich zeigen wird, wir werden ihm gleich sein, sagt dein Wort. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du an uns jetzt arbeitest. Halleluja. Wenn du denkst, du brauchst Gebet, du brauchst Gebetsunterstützung und du hast schon selbst so viel gebetet und so viel gerungen und sagst, ich kann bald nicht mehr, bitte hilf mir. Weißt du, wir brauchen auch Hebammen bei der Entbindung, bei der Geburt. Und wir möchten so einfach eine Hebamme sein und einfach Menschen helfen. Danke. Jesus, meine Schwester kommt. Wenn noch jemand kommen möchte, du bist in einer Geburtsphase, mittendrin, wirst gerüttelt. Satan begehrt euch, heißt es in der Bibel einmal, und siebt und sichtet euch. Vater, ich segne meine Schwester. Und du siehst, in welcher Situation sie sich befindet, körperlich, in welcher Situation sie sich befindet, in ihrem Umfeld, Herr. Du stehst ihr zur Seite. Herr, du bist allen zur Seite gestanden, die dich angerufen haben. Und wir halten uns ganz fest an dir. Und Herr, du lässt die deinen nicht fallen. Hör, Gott sagt, ich lass dich nicht fallen, mein Kind. Ich halte dich fest bei meiner Hand. Und du wirst von mir gehalten. Und ich leg dich dir nicht mehr auf, als was du tragen kannst. Und du musst sie nicht tragen. Ich trage sie für dich. Ich entwickle dich. Ich entfalte dich. Und ich baue dich auf, spricht der Herr. Ich arbeite an dir. Halleluja. Oh Heiland, und ich darf jetzt in meine Schwester hineinsprechen, deine Worte. Und diese Worte dürfen, Herr, hier in ihr etwas auslösen. Du sprengst diesen Fels, du sprengst das Hindernis, du sprengst die Blockade aus ihrem Leben raus. Halleluja, du entfernst diesen Klotz, der da ist, der das blockiert und dass sie durchbricht. Oh, dass sie sagen kann, aha, dieses Wunder ist an mir passiert. Herr, ich kann es nicht tun, aber du tust. Lieber Heiland, du tust es. Halleluja. Und ich preise deine Macht und deinen Sieg. Lob und Dank. Halleluja. Der Herr wird seine Macht an deinem Leben offenbaren. Halleluja. Danke, Jesus. Und auch der Herr will an deinem Leben seinen Sieg offenbaren. Und du musst nicht verzweifeln, nur nicht verzagen und nicht aufgeben. Wir sind immer drauf und dran aufzugeben. Aber der Herr fängt uns unten ab. Halleluja, Jesus, du fängst die Deinen ab. Halleluja, halleluja. Du bist der Prellbock. Herr, du bist der Stoßdämpfer. Du bist es, der uns abfängt in unserer Krise, wenn wir nicht mehr weiter können. Du bist eine Hilfe, mittendrin in der Drangsal. Herr, und du kommst, wenn es dunkel ist. Herr, du kommst, wenn es Nacht um uns ist, wenn wir nicht mehr weiter wissen, und nimmst uns an die Hand und führst. Und auch meine Schwester wird heute durch ihr Leben hindurchgeführt, durch dieses Tal hindurchgeführt, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft. Herr, und Wiedergeburt ist ein Werk des Herrn, des Himmels, des Heiligen Geistes, des Wortes Gottes. Oh Gott, das Wort nimmt neue Gestalt an. Und alle, die hier beten, die hier dich suchen in dieser Gemeinde, sie nehmen deine Gestalt mehr und mehr an. Herr, ich freue mich, in dieser Gemeinde sein zu dürfen und dass nicht ich derjenige bin, der diese Gemeinde formt und prägt, sondern du, Heiliger Geist. Du bist es, der uns formt. Jeden Einzelnen, mich eingeschlossen, Herr. Du formst und prägst uns und machst uns mehr und mehr in dein Ebenbild gleich. Lob und Dank, Herr. Und du nimmst die ganzen scharfen Kanten von unserem Leben noch weg. Danke dir, Herr Jesus. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus.